Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Man sollte meinen, wir hätten gar nicht mehr so viel, über das man reden kann. Die Saison ist ja schließlich gelaufen, aber ihr wisst ja, wie es heißt. Nach der Saison ist vor der Saison. Und wir machen da jetzt einfach mit dem Saisonrückblick einen kleinen ersten Aufschlag. Ich habe gehört, die meisten Tennisspiele fangen mit so einem an. Oscar, Tour de France ist bei euch die nächsten Dinge. Wimbledon, wird das auch geschaut oder?
Gar nicht. Also, ja, da kann man sich ganz entspannt zurücklegen und wir warten darauf, bis die Tour am 15. den Mittwoch bei uns in die Stadt rollt. Haben wir sogar zwei Etappen bekommen, was für so eine kleine Stadt wie Nevers wahrscheinlich schon ja, Premiere ist und wahrscheinlich auch nie wieder passieren wird, dass es zwei Etappen gibt. Also, ne, zwei Etappen im Sinne von einmal Ende, einmal Anfang. Aber immerhin, das sind wahrscheinlich dann mehrere Stunden im Fernsehen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dementsprechend, wir freuen uns alle darauf. Und ich habe mich sogar, jetzt ist jetzt themenfremd, hat mit Rugby nichts oder nur bedingt was zu tun, aber ich habe mich sogar eingetragen, das erste Mal freiwillig für so eine Sponsorenaktion, weil wir dann beim Zieleinlauf dann da hocken und irgendwas machen. Aber ich sag mal so, wann sieht man denn mal solche absoluten Superstars aus nächster Nähe? Das habe ich mich lumpen lassen. Da gab es von mir in der WhatsApp-Gruppe den Daumen hoch. Ich bin dabei. Ich helfe gerne.
Ich muss ja ganz offen sagen, ich bin ja hier mit Radsport irgendwie doch wenig zu tun, aber Tour de France ist irgendwie doch so eine Sache, wo man zumindest irgendwie, es ist zumindest so ein festes Ritual, abends einmal die Highlights zu gucken.
Ich stimme dir zu 100% zu. Ja, Ausreißergruppe gestern, Max Pedersen, ich weiß Bescheid, Lidl Track, Lidl lohnt sich. Ich denke mal, für jeden, der irgendwas mit Frankreich am Hut hat, gehört es dann doch dazu. Jetzt die ganzen 4-5 Stunden vor Eurosport setze ich mich jetzt doch nicht. Das ist dann vielleicht doch zu viel. Aber zumindest, glaube ich, so am Wochenende die Bergetappen, die schaue ich mir sogar an.
Ich bin begeistert. Also es ist ja dann irgendwie doch, ich meine, so ist es ja auch mal gestartet. Irgendwie dieses eigene Land kennenlernen und man damals ja noch im Radio verfolgt die Leute, aber generell dieses Thema. Fun Fact des Tages, Po ist am Wochenende tatsächlich, also Po ist tatsächlich die drittmeistbefahrenste Tour de France Stadt. Jetzt ab heute, also heute Mittwoch, glaube ich, sind sie da angekommen zum 77. Mal. Und dann kommt eine kleine Lücke, die meistbefahrenen oder besuchten Orte sind tatsächlich Bordeaux und wenig überraschend Paris mit irgendwie jeweils fast 150 Stops.
Ja, bis auf letztes Jahr ist ja immer letzte Etappe. Da war letztes Jahr bei Olympia, ja. Wir erinnern uns. Ja. Vielleicht für alle eine Podcast-Empfehlung für alle, die Berliner sind und Radsport lieben. Krachen gehen von Marius Ballermann heißt er, glaube ich. Deutscher Radprofi und Berliner. Also für alle Lokalpatrioten könnt ihr euch ja mal da auch dort weitere Infos zu Tour de France holen.
Sind wir immer dankbar für Podcast-Empfehlungen. Ich werde in jedem Fall mal reinhören, weil irgendwie man so diese 3 Wochen im Sommer steigt man ja dann doch irgendwie auf dieses Thema ein. Apropos Finale in Paris, das ist eine Info, die wir euch letzte Woche, glaube ich, dabei ein bisschen vorenthalten haben. Denn der Vertrag für die Top-14-Finalspiele in Paris wurde verlängert und zwar bis 2056. Auch dort gibt es Provisionen, das sollte zum Beispiel, wie erhofft, die Frauenfußball-EM, WM, ich glaube EM, nach Frankreich kommen, dass man dann doch nochmal ausweicht. Die müsste EM sein, weil die WM war ja 2014, 15, 18 in Frankreich. Also zumindest noch nicht so lange her, also wahrscheinlich wird es dann die EM sein. Neben der Frauen-Rugby-WM, für die sich Frankreich ja auch bewerben möchte, dann kann man natürlich nochmal gucken, ob man in ein anderes Stadion umzieht. Aber ansonsten, die nächsten 20 Jahre im Stade de France sind zu guten Konditionen gesichert. Und um mal beim Thema gute Konditionen zu bleiben, das erste Verdikt oder das erste Urteil ist gefallen für Toulouse im Zuge dieses ganzen Salary Cap Breach Skandals mit den Sponsorensummen, die für Dupont, für Thibaut Flamand und für Romain Tamac geflossen sind. Wir erinnern uns, da ging es ja unter anderem darum, dass eine IT-Firma Unsummen dafür bezahlt hat. Also wir reden hier von Millionen Euro oder von Millionen an Euros, die sie für diese Spieler bezahlt haben, für ihre Bildrechte, die sie dann
an für interne Schulungs Unterlagen.
Denn das ergibt natürlich total Sinn, wenn du schon Antoine Dupont als Werbepartner gewinnst, dann nutzt du das natürlich nur intern. Alles andere wäre ja Geldverschwendung. Das hat die DNACG bzw. die ADR, wie sie im Rugby ja seit ein paar Jahren heißt, entschieden ist, sagen wir mal gelinde gesagt, Humbug. Und haben eine Strafe von 2,88 Millionen Euro für das Statut ausgesprochen. Davon runtergebrochen 1,83 Millionen Euro für den Verstoß oder die Verstöße. Denn es handelt sich ja technisch gesehen um drei verschiedene Verstöße, die in unterschiedlichen Jahren vorgekommen sind oder in unterschiedlichen Saisons vorgekommen sind. Deswegen war ja zum Beispiel auch dieses Thema, dass sie für die kommende, für die aktuelle Saison und auch für die kommende keine sportlichen Sanktionen mehr aussprechen können, sondern nur finanzielle. Denn zwischenzeitlich standen ja schon von Zwangsabstieg über Ausschluss von den Playoffs oder auch nur einem Punktabzug eine ganze Menge im Raum. Das meiste davon natürlich einfach nur reingeschmissen, aber ja, stand technisch gesehen im Raum. Und ihr wisst ja, wie es mit so einer Kommode ist, die man nicht los wird. Irgendwann fällt sie halt auf. Ja, und ansonsten 1,83 Millionen Euro eben für den Verstoß. 1 Million Euro Strafe für die mangelhafte Zusammenarbeit. Da merkt man immer schon, dass, ich habe auch bei Grenau zum Beispiel schon gesehen, irgendwann verlieren die Beamten ihre Geduld und dann wird's teuer. Sie haben eine Menge Geduld, aber wenn die erstmal weg ist, dann wird's teuer. Und in dem Fall war es dann die 1 Million Euro Strafe für die mangelhafte Zusammenarbeit. Wir haben in Grenoble gesehen, diese 12-Punkte-Abzug, die es damals gab, oder auch im DAX. Das sind Dinge, die die Aufsicht normalerweise nicht hart durchzieht. Es sei denn, sie werden genervt, es sei denn, man ist unkooperativ. Dann bleiben die 12-Punkte-Abzug auch in der Tabelle stehen. Und dann so ein kleines bisschen Nebennachrichten, 50.000 Euro, die vor beim letzten Verstoß für den Transfer von Jaminet gezahlt oder damit beschlossen wurden, die wurden dann jetzt natürlich vollstreckt. Also ich sag mal, bei 2,9 Millionen Euro sind die 50.000 dann wirklich nur noch
Randnotiz.
Es ist ein erster Aufschlag. Ich meine, es ist natürlich schon, das darf man bis zu einem gewissen Grad auch nicht vergessen, Jan Robert. Weil, also man muss es ein bisschen trennen, weil natürlich ist es einfach ein juristischer Prozess, der da vollzogen wurde, beziehungsweise ein Verwaltungsakt, der da durchgezogen wurde, und es ist natürlich aber schon, dass diese Strafe härter ausgefallen ist, als sie vor ein, zwei Jahren noch ausgefallen wäre, denn Jan Robert hat diese Strafen bewusst sehr angezogen, der Präsident der LNR, denn natürlich war ja sein klarer Auftrag, die Macht von Toulouse zu brechen, und ich bin mal ein bisschen gespannt. Also wir sehen es hier jetzt zum Beispiel in der Premier League, im Fußball, um mal wieder diesen Vergleich zu ziehen, wo diese Verschärfung der Sanktionen für das Brechen der Regeln doch zu einigem Umdenken bei den Vereinen geführt hat. Denn früher war es ja zum Beispiel so in der Premier League, dass da eben gesagt wurde, naja, wenn wir verstoßen, dann legt der Eigentümer halt nochmal die 5 Millionen Euro Strafe drauf, und dann ist es halt so. Und jetzt, wo die Strafen dann doch sehr empfindlich und auch sehr schnell sportlich werden, ist man dann doch eher...
Wobei man vielleicht auch sagen muss, dass die englischen Vereine auch nicht mehr so viel Geld haben, ne? Da hat sich ja auch einiges verändert. Ja. Da sind die Kassen nicht ganz so voll wie in Frankreich.
Ich glaube trotzdem, dass es ein positives Zeichen ist, dass man da sehr... dass es mal so einen Warnschuss gab, und Toulouse tun drei... Auch Toulouse tun 3 Millionen Euro weh. Also natürlich, es ist nichts, was den Verein an den Rande der Insolvenz bringen wird. Und Toulouse wird immer die dominante Kraft des französischen Rugbys bleiben, allein schon, weil sie Toulouse sind. Jeder junge Rugby-Spieler in Frankreich möchte für Toulouse spielen. Und im Falle von zum Beispiel, nicht nur in Frankreich, wer ist denn der italienische Center, den sie verpflichtet haben, für die kommende Saison? Ich will die ganze Zeit Limoncello sagen, aber das ist sicherlich ein problematischer auf vielen Ebenen.
Das ist etwas anderes, Marc.
Ah, wie heißt der denn?
Der Mann hat zu lange in der Getränkebranche gearbeitet, in der PR-Getränkebranche, war auf zu vielen Messen unterwegs.
Ach Gott, wie heißt der denn? Das ist sicherlich hier nicht die aktuelle Liste.
Glaubst du nicht, dass der, ich glaube, Toulon hat doch einen Italiener unter Vertrag genommen, oder?
Nee, das ist ja genau das, worauf ich hinaus will. Sie wollten ihn unter Vertrag nehmen und haben auch...
Ach, du meinst Tommaso Menoncello. Das ist ein 23, ja. aus Trevis.
Ja, ihn meinte ich.
Tommaso Menoncello.
Ich war erschreckend nah dran.
Ja, Limon, ich weiß, wer es kommt.
Toulon hat Voyant de Purem Gehalt 200.000-300.000 Euro mehr geboten. Er hat sich trotzdem für Toulouse entschieden, weil er sagt, dass er will sich, das ist der Ort, wo er sportlich besser werden kann, wo er ein besserer Spieler werden kann, wo er Titel gewinnen kann. Und das ist natürlich sind natürlich alles faire Punkte, aber es ist Teil eben des Problems, dass, oder was ist Teil des Problems ist, wird immer zur Wahrheit gehören, dass Toulouse schon immer einer der größten Vereine Frankreichs waren und auch immer einer der größten Vereine Frankreichs werden.
Und vor allem diese 200.000, 300.000 Euro, die macht er nebenbei mit irgendwelchen Werbedeals in Italien. Weil dann einfach zum Superstar wird, wenn man Toulouse-Titel gewinnt, ne?
Ja. Und das muss man halt auch einfach anerkennen, dass der Auftrag, den Yann Roubert hat, die Macht von Toulouse zu brechen, und auch wenn wir jetzt hier über die Einschränkung der internationalen Kredite, beziehungsweise du konntest ja bis jetzt immer Geld sparen, ja für jeden Nationalspieler für Frankreich einen Kredit für Salary Cap gutgeschrieben bekommen, weil du ja für mindestens 2-3 Spieler des Jahres, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, keinen Zugriff auf diese Spieler hast. Und deswegen hast du einen Kredit gutgeschrieben bekommen, um eben zu sagen, du kannst für diesen Zeitraum einen Ersatz verpflichten. Und das ist jetzt mittlerweile regressiv, also du kriegst nicht mehr für jeden Spieler die gleiche Summe, sondern du kriegst für 5 Spieler die gleiche Summe und dann wird es für jeden weiteren Spieler immer ein bisschen weniger. Und auch das ist natürlich eine klare Maßnahme, um ein bisschen die Dominanz von Toulouse zu brechen. Aber wie gesagt, das ist erstmal so diese erste Strafe, das geht natürlich nochmal in Bewährung, in Berufung. Aber Stand jetzt stehen ihm diese 3 Millionen Euro im Raum. Und auch das, wie gesagt, ist Salary Cap technisch gar nicht so irrelevant, denn die ADR, den RCG, wie auch immer, da durchaus so ein kleines bisschen mehr in der Hinterhand an Reserven fordert. Das kann die Planung oder die finanzielle Planung für die kommende Saison ein bisschen durcheinander werfen, auch wenn, wie gesagt, ich glaube, wir uns bei Toulouse da große Gedanken machen müssen. Transfertechnisch noch eine kleine Randnotiz, aber das ist einfach mal sinnbildhaft, wie es im französischen Rugby immer so laufen kann. In die Corbière 15, ein Verein vor Ort von Narbonne, haben sich eine ganze Reihe an ehemaligen Narbonne-Profis geschnappt. Zu einigen, die schon dort aktiv waren, die frisch in Anführungszeichen in Rente getretenen Greg Fichten, Clément Estériola, verstärken der die erste Reihe, und Christian Labie wird dort der Haupttrainer sein. Das gehört irgendwie zu diesen Wahrheiten des Amateur-Rugbys in Frankreich, auch wenn die F2 natürlich schon gehobenes Amateurniveau ist, aber gehört irgendwie auch dazu, dass du von heute auf morgen mal so einen ehemaligen französischen Meister vor dir gegenüberstehen haben kannst. Das geht dann irgendwie doch immer sehr schnell, dass diese Amateurvereine sich... Ich meine, es sind ja einige. Vor Ort von Agen hat sich jetzt auch irgendwie drei oder vier frischen Rettich. Meine Franck Poteau zum Beispiel, der ist ja noch gar nicht mal so alt, der ist 30, glaube ich. Spielt jetzt irgendwie in der 6. Liga dann. Es geht sehr, sehr schnell, dass man da etwas unfaire Bedingungen hat. Aber da gibt es ja den einen oder anderen finanziellen Trick, den wir in diesem Podcast schon ein paar Mal besprochen haben. Da müssen wir, glaube ich, nicht tiefer drauf eingehen.
Vielleicht haben wir schon mal über das Recruitment von Carcassonne gesprochen, in dem Kontext?
Noch nicht, aber das ist sicherlich... Wie kann man es bezeichnen? Wie würde man es bezeichnen? Chômage Maxing?
Ja, oder sie haben eine Bank überfallen. Oder sie haben eine Bank überfallen, ne? Also.
Ja, es ist halt. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig. Weil es sind natürlich viele ältere Spieler, also größtenteils. Aber es. Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass Carcassonne nicht viel Spielraum hat. Und ich glaube, in Carcassonne ist so ein bisschen die Rechnung, naja, wir können jetzt alles auf anderthalb Karten setzen. Oder wir können in 2 Jahren, 3 Jahren den Laden dicht machen. Carcassonne ist die politische Situation aktuell etwas schwierig. Muss man auch klar sagen, dass alle Versprechen oder alle Dinge, die man sich erhofft hatte, was zum Beispiel eine neue Gegentribüne angeht oder eine Verbesserung der sportlichen Anlagen, dass das alles aktuell zur Diskussion steht, aber es sehr unklar ist, wie es weitergeht. Ich denke, also bei dem allem, was der Bürgermeister da gestrichen hat und mit allem, was er da in die Schlagzeilen steht aktuell, weiß ich nicht, ob er sich ein Prestigeprojekt gönnen möchte. Weil auf der anderen Seite erscheint sich nicht wirklich dafür zu interessieren, was die Leute von ihm denken, also was weiß ich.
Fair.
Von daher, muss man schauen, aber ich glaube, die finanziellen Aussichten für Carcassonne sind nicht allzu rosig. Das ist einfach, wie es ist. Und die dritte Liga hat jetzt auch nicht unbedingt demonstriert, ein gesundes finanzielles Pflaster für angeschlagene Vereine zu sein. Best-Case-Szenario, es läuft wie in Albi, dass man langfristig in der Liga bleibt und seine finanziellen Probleme angeschlagen übersteht und vielleicht irgendwann mal wieder aufsteigt, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, Carcassonne hat natürlich den Vorteil, dass sie sehr günstig gelegen sind. Ja, was 3/4 Stunde von Toulouse. Du hast Narbonne, du hast Béziers, wo man, und Perpignan, von wo aus man, sagen wir mal, halbwegs bequem zumindest pendeln kann. Du hast Montauban, du hast also einige Orte, von denen man, ja, Montauban weiß ich schon gar nicht mehr, aber du hast einige Orte, von denen man halbwegs bequem nach Carcassonne kommt, was es für Leihspieler zumindest interessant macht oder für ältere Spieler, die nicht umziehen wollen. Und da man vielleicht ein bisschen günstiger rankommt als zum Beispiel für einen Verein wie Lille der Fall ist, aber ja, einfach ist es sicherlich nicht, und ich kann mir vorstellen, also das ist mein Eindruck, dass sie eben sagen, ey, wir setzen jetzt alles auf die Karte, auf Wiederaufstieg innerhalb der nächsten 2 Jahre.
Ich meine, sind ja nicht die Einzigen, ne? Ich glaube, Montemasson hatte auch ein ganz klares Ziel, was das angeht.
Ja, aber das ist ja ein ähnliches Problem. Montemasson steht finanziell ebenfalls nur mittelmäßig da. Das war ja die letzten Jahre schon Teil des Problems. Montemasson steht besser da als Carcassonne, nicht nur wegen des TV-Geldes,
viel besser,
sondern auch einfach
Stadion,
ja,
alles, oder?
Sie haben, naja, das Stadion, auch wenn es nicht so läuft, wie sie sich erhofft haben, ist es natürlich schon Teil der Wahrheit, dass sie zumindest Möglichkeiten haben. Sie haben Konferenzräume, die sie vermieten können. Sie haben eine Restauration, die sie anbieten können. Sie haben einen festen Fanshop, der geöffnet sein kann.
Stadiontouren und so, ne? Alles geht.
Sie können zumindest ein bisschen Geld reinholen. Das kann Carcassonne in der Form nicht, weil sie sich das Stadion ja auch noch teilen müssen. Das macht es natürlich alles deutlich schwieriger. Mont-de-Marsan hat natürlich sponsoring-technisch den Nachteil, dass das Frauenbasketballteam sehr, sehr erfolgreich ist. Also nicht nur sportlich, sondern auch kommerziell. Die Halle ist immer ausverkauft, also die haben einen Zuschauerschnitt von knapp 5000 Leuten. Das ist jetzt nicht unbedingt schlechter als Rugby. Also Rugby ist noch ein kleines bisschen besser, aber es liegt natürlich auch einfach an der verfügbaren Anzahl von Sitzschalen. Das Stadion ist halt zwangsläufig größer als die meisten Hallen. Aber du hast natürlich eine gewisse Konkurrenz und aktuell, wenn du Sponsor bist, willst, wo ist deine größte Sichtbarkeit? Im europäischen Frauenbasketball oder bei einem Spiel vor 20 Leuten gegen Orléans? Ist halt... Ja, um es jetzt mal irgendwie... Es ist nicht ganz fair, aber um das nur mal rauszuhauen, ne, ist halt... Muss man halt auch einfach sagen, ist für Sponsoren ist es aktuell Mont-de-Marsan sicherlich nicht ganz... Und die andere Sache ist natürlich auch, in Mont-de-Marsan hast du keine Großsponsoren. Du hast keine großen Firmen, die in der Region angesiedelt sind. Du hast die lokale Konkurrenz mit DAX. Du kannst jetzt wahrscheinlich sogar noch sagen, so ein kleines bisschen mit Tiros.
Saint-Jean de Luxe.
Ja, das ist ja schon wieder so eine Ecke. Also ich glaube, ein Sponsor, der wirklich in den Landes aktiv ist, wird sich wahrscheinlich nicht bis ins Baskenland begeben. Aber du hast ja allein schon da im Sumpfgebiet, Entschuldigung, Marschland, genug Alternativen in dem Sinne.
Ja, gibt es ja auch mit Souston und Perroquet oder so, gibt es ja wirklich noch einige Vereine, die, ich weiß, Perroquet ist, glaube ich, wie heißen denn die mit den grünen Trikots?
Ja, ich weiß, wie du meinst.
Wie auch immer, was ich sagen wollte, ist, dass es auf jeden Fall genug Optionen gibt, auch anderweitig da sein Geld anzulegen. Zumal ja auch mit Souston, ich bin jetzt in der Federal 1, haben auch Ambitionen aufzusteigen. Also da war ich ziemlich sicher, dass da auch viel Geld da ist. Ne?
Was ja fast zwangsläufig passieren wird auch. Kommen wir ja gleich auch zu, wenn wir über diesen Ausblick vor allem reden. Aber ja, von daher ist es schwierig, aber ich würde es kurz noch einmal ein bisschen zurückstellen, zumindest sind wir ein bisschen, wir haben noch einen Punkt im Newsblog und dann, glaube ich, wird das wieder eine sehr relevante Diskussion, denn die finalen Jiv-Statistiken sind noch veröffentlicht worden. Jiv erinnern uns, sind die Jeunes Issus de la Formation, de la Filière Française, glaube ich, Filière Française.
Formation Française.
Ja, irgendwas in die Richtung in jedem Fall, was nur heißt, dass sie unter einem bestimmten Alter, ich glaube unter 21, 3 Jahre in einem französischen Verein gespielt haben oder im französischen Nachwuchsleistungszentrum gespielt haben oder unter 5 Jahre in einem Amateurverein, was das?
5, also wenn man einen Vertrag hat in der Akademie 3 Jahre und wenn man das nicht hat, muss es halt 5 Jahre sein, bevor man 21 wird oder wenn man in einer Akademie ist, muss man mit 21 in die Akademie eingetreten sein. Man kann dann 3 Jahre danach auch GIF sein.
Das ist gerne ein Halbwissen, das ich, oder ein Falschwissen, was ich gerne hält. Es sagt, oder der GIF-Status sagt nichts darüber aus, in welchem Nationalteam du spielst. Das vielleicht noch vorweg, weil das immer ganz gerne auch von Rugby-Kommentatoren falsch behauptet wird. Du musst nicht wie in England, also in England ist es ja wirklich EQP, English Qualified Player, oder England Qualified Player, also jemand, der wirklich noch für England spielen kann. Das ist in Frankreich nicht. Also du kannst auch für Tunesien, Marokko, Samoa, weiß nicht, warum der erste Spieler, der mir aufgekommen ist, Sofiane Gitoun war, aber es sagt nichts darüber aus, für welches Nationalteam du spielst. Aber was tatsächlich ganz relevant ist, du hast als Aufsteiger darfst du ein bisschen mehr haben, aber du musst mindestens 16 im Schnitt haben über die ganze Saison von deinen 23 Spielern. Und ab 17 im Schnitt kriegst du eine finanzielle Zuwendung. ab 19 im Schnitt ist es eine deutlich bessere Zuwendung. Wie gesagt, als Aufsteiger kriegst du da ein bisschen noch ein bisschen Bonus, weil eben klar ist, wenn du aufsteigst, so spielig wie du aufsteigst, sind die meisten schief qualifizierten Spieler schon nicht mehr auf dem Markt, und wenn du dich verstärken willst, müssen das fast zwangsläufig nicht Chief-Player sein. Und wie gesagt, das Klassement ist rausgekommen. Die beiden schlechten Schüler sind Racine Montauban, die wirklich eine Punktlandung hingelegt haben mit 16,0. Racine haben sich am letzten Spieltag mit dem Duell gegen Toulouse noch auf diese 16 gerettet. Übrigens, darunter gibt es Geldstrafen und Punktabzüge für die kommende Saison. Und Montauban hätten gar nicht so viel gemusst, aber haben die 16 geschafft. Und auch Montpellier und Toulon bleiben unter 17 im Schnitt, das heißt auch die bekommen keine Förderung. Ganz oben, fast wenig überraschend, Toulouse mit fast 20,5, also 20,46 sind es am Ende. Die einzigen über 20, erst in Zweitliga übergreifend. Po und Bordeaux dahinter, ich glaube insgesamt wenig überraschend. Und auch in der Pro Ligue 2 haben wir ein paar Vereine, die sich nicht so gut angestellt haben. Brief ganz hinten in der Tabelle, das auch nicht überraschend, waren auch auf dem vorletzten Platz. Auch das eigentlich nicht überraschend, wenn man sich ihre Startaufstellungen anguckt. Wobei ich da vielleicht auch ein ganz kleines bisschen eine kulturelle Nähe zum bretonischen Raum oder zum keltischen Raum vielleicht tatsächlich als Positives anführen würde. Ja, Carcassonne und Provence ebenfalls nicht besonders gut aufgestellt. Und ganz oben überraschenderweise Biarritz. Das hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm mit 19,4. Klarer Tabellenführer vor Colomiers, die man da oben vermutet hat. Genauso wie Aurillac am Ende. Ja, viel mehr kann man eigentlich nicht zu sagen. Es gibt einen Schnitt von 17,56 und 17,59, wenn ich das hier richtig sehe, in Top 14 Pro Ligue. Aber naja. Viel spannender. Drittligasaison. Die vergangene. War ja ein wenig wild, würde ich jetzt mal in den Raum stellen.
Ja, zwei Pleiten. Damit hat schon mal angefangen, wenn man so möchte, mit Tarp und Niort. Ja, zwei Vereine ausgestiegen relativ früh. Ja, und ansonsten war es dann eigentlich dieser Kampf, den wir schon angesprochen hatten. Jeder will aufsteigen, oder so ziemlich jeder will aufsteigen. Wer wird es denn am Ende? Stand auch mal am Raum, dass Massy und Suren sich zusammentun. Hat sich dann aber zerschlagen, wird jetzt nicht so sein. Und am Ende dann natürlich Narbonne und Nice im Finale. Und was ein Relegationsspiel wir dann von Nice gegen Montauban gesehen haben. Ich glaube, man kann sagen, diese Drittliga-Saison hat gezeigt, was die dritte Liga so stark, aber auch was sie so schwach macht.
Ja, und ich meine auch sportlich. Wir haben so ein bisschen so ein Vierer. Also man kann, also die Liga lässt sich so ein bisschen grob in vier Blocks aufteilen.
Erster Block, die Teams, die pleite gehen.
Ja, es ist halt, am Ende stehen 0 Punkte. Und ich meine, wir haben es ja schon ein paar Mal besprochen in diesem Podcast. Bei Tarbes war es relativ absehbar. Eigentlich bei einer besser aufgestellten Verband oder bei einem wachsameren Verband hätte Tarbes diese Saison wahrscheinlich nicht antreten dürfen. Kam relativ überraschend. Auch das gehört so weit dazu, dass das eine Sache war, die niemand, und das finde ich schon ein bisschen problematisch, inklusive der Spieler, hat kommen sehen. Also die Spieler haben es, so wie ich es verstehe, relativ zeitgleich mit der großen Öffentlichkeit mitbekommen oder erfahren. Normalerweise ist es ja schon so, dass man relativ früh irgendwie so ein bisschen Grummeln hört oder Gerüchteküche hört oder man irgendwie mal eine Nachricht kriegt, ey, übrigens, wir wurden seit 2 Monaten nicht bezahlt. Das war bei Niort überhaupt nicht der Fall.
Was ich gehört habe, Marc, sorry fürs Unterbrechen, dass einfach die Sponsoren ausgeblieben sind. Ich meine, Niort ist ja eigentlich eine relativ reiche Versicherungsstadt. Aber was ich so gehört habe von ja auch ehemaligen Spielern von Niort, den anderen kennt man ja dann doch, dass einfach der Präsident mit ganz anderen Einkünften gerechnet hat. Ja, und da, ne, Geld, was man nicht hat, sollte man nicht ausgeben. Liebe Leute, liebe Kinder hier, merkt euch das, ansonsten könnt ihr ja zum Amtsgericht rennen und euch pleite melden.
Zumal man ja auch sagen muss, Njör hat es ja sportlich eigentlich auch nicht nötig. Sportlich standen sie zum Zeitpunkt der Pleite auf dem 8. Platz, meine ich. Relativ sicher, also sie waren ein bisschen übervorsichtig, glaube ich, was ihr Recruitment anging. Was ja ehrlicherweise oft der Fall ist. Was ist auch der Fall ist, bei, nach Möglichkeit natürlich, aber ja, es ist schon schwierig, weil Njör hab ich ja auch in diesem Podcast, und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, immer mal wieder eine sehr rosige Zukunft vorausgesagt, weil, hast gerade schon angesprochen, eine sehr, sehr reiche Stadt. Keine
Angeblich.
wirkliche Lokal.
Vielleicht auch sehr, sehr geizig.
Naja, die Dinge hängen oft zusammen. ohne zu kapitalkritisch zu werden an dieser Stelle, aber man wird nicht reich dadurch, dass man sein Geld ausgibt. Njör ist eine pro Kopf sehr wohlhabende Stadt. Ich glaube, Top 3 in Frankreich, Top 5 in Frankreich, irgendwas in dem Dreh. Also sehr, sehr wohlhabend. Es gibt nicht wirklich lokale Konkurrenz. Ja, klar, La Rochelle ist nicht weit entfernt. Aber der Zweitliga-Fußballverein, der davon nicht allzu langer Zeit existiert hat, ist mittlerweile auf 8- oder 9-klassigem Niveau.
Hab
Sportlich
das
gibt es auch
gleiche
wirklich nur.
Schicksal erlebt.
Ja, und das war ja schon so dieses Thema, als wir gesagt haben, naja, du hast jetzt eine ganze Menge Sponsoren, die vielleicht auch überlegen, ey, wo kann ich denn stattdessen hin? Und die Zuschauerzahlen von Jörg, und das muss man ja auch sagen, waren richtig gut. Also immer so um die 2000 Leute. Das war sehr, sehr anständig. Und das trotz mangelhafter, sagen wir mal, Infrastruktur. Also es war jetzt natürlich auch nicht das geilste Stadion, was sie hatten oder haben. Das muss man ja auch positiv hervorheben. Also es waren, was das angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Es ist natürlich sehr, sehr schade, dass es so geendet hat. Und ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen Verein, der sicherlich Gefahr läuft, mittelfristig in dieses Muster zu rutschen. Ich meine, ein Verein wie Suresnes wird künstlich am Leben gehalten auf diesem Niveau. Auch das da muss man nicht verheimlichen, dass der Präsident da mehr Geld reinsteckt, als der Verein aus eigener Kraft erarbeitet oder wirtschaften kann. Ich meine, das Stadion hat eine Kapazität von vielleicht nicht mal 1000 Plätzen.
Das ist ja nur eine Tribüne eigentlich, ne? Und das ist nicht mal eine richtige Tribüne. Das ist eine halbe Tribüne.
Und da ist natürlich schon eine Frage, bei der man sich stellen muss, wie lange kann man das aufrechterhalten? Massi ist genauso ein Thema, die jetzt gerade viel abseits des Feldes machen, um Leute ranzukriegen. Also die machen anscheinend gerade gut Geld damit, ihre Bar als Fanzone für die WM zu öffnen. Haben auch tatsächlich das unter der Saison gemacht und sich als Fanzone für die PSG Champions League Spiele angeboten.
Richtig so. Irgendwo muss man die Kohle doch bekommen, oder?
Ja.
Muss man den ganzen Bums querfinanzieren hier? Spielbetrieb.
Aber es ist natürlich schon so, dass der Rugby in Massy von der sportlichen Seite, die erfolgreich war, oder zumindest relativ erfolgreich war, nur bedingt finanziell rentabel ist. Chambéry ist sicherlich auch ein Club, bei dem man schauen muss. Ich glaube, sie haben sich gut entwickelt, aber es war am Anfang natürlich schon so ein Balanceakt, dass dieses neue Stadion, was sie dann hatten, auf einmal sehr, sehr viel teurer war im Unterhalt, als sie erwartet hatten. Und das, glaube ich, ein bisschen Zeit gebraucht hat, um das auszubalancieren. Und nicht zuletzt Albi, die ja ohnehin ein, sagen wir mal, historisch Klammerverein sind. Ich glaube, 3 oder 4 Insolvenzen in den letzten 10 Jahren. Auch da wird natürlich ein Faktor sein, zu gucken, wie kann das weitergehen. Und Albi muss man natürlich auch noch dazu sagen. Ja, klar, jetzt wo sie gewonnen haben, war das Stadion wieder halbwegs voll, also fürs Halbfinale war es ausverkauft mit 10.000 Leuten. Unter der Saison hatten sie mal so 2.000 Leute, 2.500 Leute da. Aber in der Saison davor, wo es sportlich nicht ganz so geil lief, waren sie auch mal bei 800, 900. Und da muss man sicherlich aufpassen. Und da müssen sie auch wirklich vorsichtig sein, weil Rugby League ist sicherlich immer noch nicht ganz so weit verbreitet in Frankreich, wie es in Australien ist. Aber der Rugby League-Verein arbeitet aktuell deutlich besser, haben ein deutlich schöneres Stadion, das sie gerade renovieren und mit einer neuen Tribüne ausbauen. Durften die Fans von Albi oder vom Rugby Union-Verein auch mal ausprobieren unter der Saison, was das eigene Stadion für einen Leichtathletik-Wettbewerb gesperrt war. Das ist schon nett. Ja, da muss Albi sicherlich sehr, sehr vorsichtig sein. Um diese vier Brackets so ein bisschen abzuschließen, war Lille, Marco Breuil, waren so ein bisschen klasse für sich. Also waren unten im Abstiegskampf mit Darbe. Und sind dann am Ende, als dann klar war, dass es keinen sportlichen Abstieg mehr geben wird, sind sie abgefallen. Unter anderem im Kampf mit dem Zweikampf mit Rennes. Mit 11 Punkten Rückstand schon sehr, sehr deutlich. Also der Rückstand auf den letzten Block, Marc Embreuil. Ich will nicht sagen, dass sie Rückschritte machen, weil das stimmt nicht. Sie treten ein bisschen auf der Stelle, wobei man natürlich nicht ganz fair sagen muss, es gab jetzt eben halt für sie nicht mehr viel sportlich zu erreichen, was sicherlich ein bisschen auf die Motivationsbremse drückt. Sie hatten zwei oder drei Spiele, wo sie um die 10.000 Leute im Stadion hatten,
Was
womit das
vieles?
Riesen. Was viel ist für Rugby in Lille, damit das Stadion natürlich immer noch nicht ausverkauft, aber es ist halt auch ein sehr, sehr großes Stadion. Da bleibt es auch sehr spannend, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Wenn dann das große Stadion von Lille in die öffentliche Hand zurückgeht, das ist ja aktuell bei der Betreibergesellschaft, nachdem es gebaut wurde, ist es in die Betreibergesellschaft übertragen und dann geht es jetzt wieder zurück in die öffentliche Hand, nachdem diese ursprüngliche Vereinbarung ausläuft, was sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht für die Stadt sein kann. Aber ja, dieses Stadion Villeneuve d'Ascq muss auch gefüllt werden. Auch das steht unter Denkmalschutz, abgerissen wird es nicht. Und das muss gefüllt werden. Und aktuell ist eben Marc-Embreuil der beste Kandidat dafür. Ich meine, es gibt ja aktuell sehr, sehr wilde Theorien, die da rumfliegen, dass Marc-Embreuil in das aktuelle große Fußballstadion umzieht. Weil Loske sich angeblich ein eigenes oder nochmal ein neues Stadion bauen möchte. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Das halte ich für ein großes Gerücht. Aber ja, die Gerüchteküche kocht aktuell. Also es ist nicht alles schlecht. Also wir jetzt hatten drei Spiele. Ich meine, es waren drei Spiele, die sehr, sehr gut besucht waren. Aber ob man das jetzt aktuell wirklich als Fortschritt bezeichnen kann, ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Werden wir auch sicherlich gleich nochmal beim Saisonausblick darauf eingehen, aber nächste Saison gibt es ja keine Absteiger wieder mal, aber diesmal geplant. Und ich gehe mal davon aus, dass Marc-Embreuil ein sehr hartes Übergangsjahr haben werden, wo sie eben an ihrem Kader sparen und eben sagen, okay, wir machen jetzt mal wirklich so ein Jahr, wo sich unsere Konten ein bisschen erholen können, weil Lille haben ja wirklich dieses Problem, sie haben keinen Einzugsbereich, aus dem man die Spieler zusammenziehen könnte. Jeder Spieler, der nach Lille kommt, muss umgezogen werden, muss finanziell besser bezahlt werden, um aus seinem ungewohnten Umfeld gerissen zu werden. Das Budget wirkt immer größer, als es tatsächlich ist, wenn man die realen Kaufbedingungen mit einbezieht. Dann hast du diesen Mittelfeldblock um Rennes, aber eben vor allem um Bourgoin, Bourg-en-Bresse oder Bourg-en-Bresse und Rouen, die so diesen Mittelfeldblock bilden. Für die es weder nach oben noch unten viel Luft gab oder viel Entwicklungspotenzial gab. Und dann natürlich diesen Top 6 Block, der sehr hart umkämpft war. Diese Top 6, wo es wirklich um den Aufstieg ging. Périgueux, Annemasse, Chambéry, Nizza, Albi, die man auch so ein kleines bisschen da oben erwartet hatte. Meine Rouen, jetzt nicht mega überraschend, sehr junges Team, Trainer starb in der ersten Saison. Werden jetzt auch ein bisschen sparen, sicherlich im kommenden Jahr. Aber ja, diese Top 6 nochmal so ein kleines bisschen als eigener Block. Ich meine, wie gesagt, Nizza hatte man da oben erwartet, Narbonne hat man höher erwartet, in aller Fairness. Am Ende, ich finde das, was so ein bisschen witzig ist, dass die beiden Favoriten aufgestiegen sind, aber beide eigentlich, oder vor allem Narbonne, schon sehr enttäuscht haben über die Saison. Fantastischer Playoff-Run. Aber bisschen enttäuscht im Laufe der Saison, wo man gesagt hat, ja, also dem Favoritenstatus werden sie nicht so ganz gerecht. Albi, muss ich sagen, hat mich sehr überrascht. Sportlich. Es war ja wirklich ein.
Ja, warum überrascht? Sind doch eigentlich für jedes Jahr dann am Ende im Halbfinale rausgeflogen.
Es ist schon eine gute Tradition,
Ich
aber
meine,
die
das
haben
war ja
auch
auch schon
letztens.
unter Arno Melan nicht anders.
Ja, das stimmt. Es war ein sehr wild zusammengemixter Kader mit vielen Leihspielern, insgesamt einigen jungen Spielern, bei denen man nicht so ganz wusste, was kommt hier wirklich auf uns zu. Ich glaube, das gilt auch für die kommende Saison. Also die haben ja wirklich teilweise, also wieder einige. Vier, fünf Leihspieler, die wahrscheinlich starten werden, haben sich dann unter anderem noch einen Rugby League Winger gesichert. Gespannt. Und ansonsten, ja, meine Playoffs am Ende gelaufen, ein kleines bisschen wie erwartet, oder in meinem Fall wie erhofft.
Er sitzt sogar heute im Narbonne-Trikot da. Das ist ja, ne, zur Info.
Jetzt zur Feier des Tages. Der Meistertitel war schon schön. Er kam nur halt sehr, sehr überraschend, weil Nizza natürlich schon die haushohen Favoriten für diese Vorbeginn der Saison waren. Haben das Ganze nicht so unbedingt erfüllt. Auch da muss man im Laufe der Saison sagen, war man ein kleines bisschen. Hatte man aufgrund der Qualität oder der gefühlten Qualität des Kaders das Gefühl, dass sie unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Haben natürlich für die kommende Saison, da werden wir nächste Woche ja nochmal drauf blicken, fantastisch rekrutiert. Haben Nabonne so ein kleines, also drei Spieler von Nabonne rekrutiert und die Rekruten, die Nabonne haben wollte, wegrekrutiert. Also unter anderem Francis Saidi hatte ja gefühlt schon in Nabonne unterschrieben, hat heute in Nizza unterschrieben.
Gibt vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, oder? Könnte das sein?
Vermutlich und vermutlich auch deutlich bessere Chancen auf den Klassenerhalt. Nizza hat schon fantastisch rekrutiert, da führt leider keinen Weg dran vorbei, auch wenn ich es ihnen, oh, so ganz neutral ist man ja nicht, nur sehr bedingt gönne. Naja. Für die kommende Saison, ich habe es gerade eben schon gesagt, dadurch, dass ja die Liga aufgestockt wird, also die Ligareform im kommenden Jahr oder im Jahr darauf, in der Saison 27, 28, in Kraft tritt, wo die National 1 ja auf 16 Teams aufgestockt wird, gibt es im kommenden Jahr wieder keine sportlichen Absteiger. Diesmal, wie gesagt, mit Absicht. Was sicherlich dafür sorgen wird, dass dieser Ventre mou, wie man ihn so schön nennt, also das irrelevante Mittelfeld, sicherlich noch mal ein bisschen anwachsen wird. Ich glaube, einige Teams werden sich sicherlich ein bisschen zurücknehmen in ihren Ambitionen fürs kommende Jahr. Würde ich mir zumindest vorstellen. Weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, wahrscheinlich alles. Also natürlich, ne, gewinnen will man immer. Aber wenn man jetzt weiß, man hat zumindest die Klasse gehalten, dann ist man vielleicht doch ein Investment eher in, sag ich mal, Beton statt Beine macht, ist ja dann vielleicht auch nur logisch.
Und wir sehen, also ich bin gespannt. Also ich glaube, das eine Team, was überraschen kann, wird Orléans sein. Ich glaube, Orléans Aufsteiger fallen so ein bisschen in die Senior-Kategorie, dass sie ein bisschen besser rekrutiert haben, als vielleicht nötig gewesen wäre. Also unter anderem mit Tom Hendrickson von Biarritz, mit Gavin Michier von Carcassonne, mit wen hatten sie noch? Irgendeinen Namen hatten sie noch, wo ich aufgehorcht hatte, aber es fällt mir aus dem Kopf gerade nicht auf. Haben aber auf der anderen Seite eigentlich nur meines Wissens nach nur Bola Koro verloren, der wirklich so ein Schlüsselspieler war. Der
Wir haben
Gelsenkirchen, also
ja
der.
aus Matisse Gratien von Zurich Angoulême geholt und eine zweite Reihe aus Montauban und dann auch noch Tom Belkessa aus Clermont geholt.
Ja, also da bist du natürlich deutlich mehr Experte als ich. Sie haben aber für meine Verhältnisse, so wie ich es einschätzen kann, gut rekrutiert.
Sehr gut sogar. Wahrscheinlich auch nicht billig. Ich habe gehört, dass, ja, also Orléans ist, glaube ich, ein ernstzunehmendes Projekt. Sagen wir mal so.
Ja, also das ja, von dem, was man gehört hat. ambitioniert. Und ich glaube, die werden sicherlich ein Kandidat für den 7., 8. Platz sein. Ich glaube, das, was sie wirklich, also ich glaube, sie werden an zwei Stellen positiv überraschen. Sportlich ist die eine Sache, ich glaube, was ihr
Fan. Sorry, was ich gerade noch sehe, ich gucke mir gerade den Kader an. Stevie Sequeira, sogar einen Top-14-Spieler, der natürlich jetzt schon ein bisschen älter ist, der aber lange in Stade Français und Brief gespielt hat.
Also sie haben, denke ich, schon wirklich einige Spieler, wo man sagen kann, die sind spielen unter ihren Möglichkeiten. Ich meine, auf der 15, dieser Philippe Vaucourage war definitiv der beste National 2-Spieler im vergangenen Jahr. Oder einer der besten in jedem Fall. Ich finde, sie haben wirklich einen guten Kader. Also da kann man, klar, meckern kann man immer, was werden meckern auf hohem Niveau. Ich glaube, die werden überraschen. Ich glaube, wie gesagt, das, was in jedem Fall auch überraschen wird, ist die Fanaufkommen, weil das ist im letzten Jahr in jedem Fall sehr positiv aufgefallen, dass sie für so einen jungen Verein, der keine großen Erfolge aufzuweisen hat, historisch gesehen, war die Tribüne, aber auch das Drumherum immer gut gefüllt. Das ist sicherlich ein Thema, dass man noch drüber reden muss, dass die Gegend gerade sehr sportplatzig aussieht. Da kann man sicherlich noch was machen, aber sie hatten immer so 1600, 1700 Leute im Stadion, das ist schon echt anständig. Etwas zwiespältiger bin ich bei Vienne. Ein Verein, die sich zumindest semi-professionalisiert haben seit ihrem letzten Auftritt in der dritten Liga. Das war vorvorletztes Jahr, möchte ich sagen. Da sind sie ja
Amateurmannschaft angetreten.
Ja, und ich muss ja ganz offen sagen, ich respektiere sehr zu sagen, wir können uns das nicht leisten, hier ein riskantes Spiel zu machen, um vielleicht die Klasse zu halten. Und dann steigen wir lieber eher voll ab. Französischer Meister von 67, möchte ich sagen. Aber in jedem Fall mal französischer Meister gewesen und auch kürzlicher, als man glauben mag. Haben sich seitdem zumindest semi-professionell aufgestellt, haben da ein bisschen mehr investiert und werden dieses Jahr sicherlich oder im nächsten Jahr oder nächste Saison mehr als zwei Spiele gewinnen, würde ich zumindest von ausgehen. Zumindest darauf hoffen. Aber ich denke mal, darüber hinaus wird es um einen Dreikampf, Vierkampf und wie gesagt, sag da gerne, wie du es siehst, aber ich sehe ehrlicherweise.
Ich meine, die Klasse halten sie alle. Das ist ja. Die
Klasse halten sie alle. Aber um den Aufstieg wirklich mitspielen, es werden Carcassonne, Mont-de-Marsan, Chambéry.
Orléans vielleicht sogar, oder?
Vielleicht, Albi vielleicht. Albi hatten, wie gesagt, den harten, oder jetzt einen relativ harten Umbruch, weil sie eben viele Leihspieler hatten. Und darüber hinaus wird es halt wirklich, also ich glaube, es sind drei Teams, die ich in jedem Fall da oben sehe. Das sind Mont-de-Marsan natürlich, Carcassonne natürlich, Chambéry wahrscheinlich. Und dahinter hast du mit Périgueux und Albi zwei Teams, die potenziell da oben stehen können. Périgueux, ja, haben auch nicht schlecht rekrutiert. Das kann man auch nicht sagen. Haben sie sich wirklich mehr verstärkt als das, was sie verloren haben?
Ja, und vor allen Dingen sind sie personell besser aufgestellt als die anderen Teams. Das ist ja auch immer noch zu bedenken. Ich glaube, der Aufstieg kommt noch zu früh. Ich meine, das Stadion ist ja jetzt ja durchrenoviert, sieht auch sehr hübsch aus. Neue Logen, neue Tribünen, neues Feld. Nächstes Jahr vielleicht. Oder übernächste Saison, sozusagen.
Ja, weil ich glaube, aktuell ist wahrscheinlich wirklich früh. Also ich meine, wenn man jetzt mal raufguckt, also Mael Ogri von Smail Ngolem sicherlich eine gute Verpflichtung hat. Sehr, sehr viele Versuche gelegt für Nakla im letzten Jahr. Marwan Wauki von Suresnes, vorher Rouen, hat eine anständige Saison gespielt, beziehungsweise spielt seit einigen Jahren sehr solide auf dem Drittliganiveau. Kevin Villar von Chambéry, sicherlich eine solide Verstärkung. Tom Raffi müsstest du wahrscheinlich noch kennen.
Ja, kenne ich noch aus Brief tatsächlich. Ich meine, er hat ja die Karriere durchgestartet wie wenige, Top 14 gespielt, 24 Spiele, 25 Spiele, Pro Deux gemacht. Ja, und ist dann irgendwie abgefallen, hat natürlich Euro 20 gespielt, Six Nations gewonnen, World Cup gespielt, alles, was man so mitnehmen kann. Ja, mal gucken, ob er sich da jetzt nochmal irgendwie rausarbeiten kann. Ich denke, richtige Entscheidung, nach Périgueux zu gehen. Einfach, weil das die Trainer sind, die er auch schon kennt, aus Brief.
Ja.
Das ist praktisch der gesamte Coaching-Stuff, den wir damals in Top 14 hatten, ist jetzt, ja, nicht komplett, aber viele Teile sind jetzt gewechselt. Ich meine, es ist nur eine Stunde voneinander entfernt, eineinhalb Stunden voneinander entfernt. Und wenn man dann da das Vertrauen bekommt, dann ist die dritte Liga, denke ich, der richtige Ansprechpunkt.
Ja. Ja, und ich meine, in Clermont wird es sicherlich für ihn, was Spielzeit angeht, nicht einfacher werden. Bin ich sehr gespannt. Spannend, wenn ich mir diese Liste so angucke, ist, dass sie einen fidschianischen Center aus Georgien verpflichtet haben. Auch ein spannender Karriereweg sein. Erzi Kazbegi, keine Ahnung. Ich bin ja durchaus für nischiges Rugby-Wissen zu haben, aber das ist selbst für meine Verhältnisse sehr nischig.
Sögen Kneipenquiz irgendwann. Welcher fidschianische Spieler ist aus Georgien nach Frankreich gewechselt?
Ich meine, manchmal hast du es ja. In Rumänien zum Beispiel hattest du ja durchaus den einen oder anderen Tonganer, Südafrikaner irgendwie, die es dann nach Rumänien verschlagen hatte in die Liga. Aber die georgische Liga hatte ich ehrlicherweise als nicht so finanziell schlagkräftig im Hinterkopf. Aber vielleicht sind meine Informationen doch einfach sehr veraltet. Ja, ich meine, ansonsten, wie gesagt, Abstiegskampf gibt's nicht, Aufstiegskampf wird ein 3-5 Kampf werden. Für alle, die hier zuhören und ein Team für die kommende Saison brauchen, bietet sich natürlich Chambéry an. Mit Michael Himmer, meines Wissens nach, in der kommenden Saison der einzige deutsche Vertreter in der dritten Liga. Das heißt, das natürlich vielleicht für euch das spannende Team. Ansonsten wollen wir direkt irgendwie die Festlegung wagen und einen Meister
Montemasson.
Wobei kommende Saison übrigens auch wieder zwei Teams aufsteigen. Das vielleicht noch nebenbei gesagt. Meinst du, gibt ein Doppelaufsieg in Gelb-Schwarz?
Montemasson, Carcassonne, ja. Hätte ich auch gesagt.
Könnte sogar drei Teams in Gelb-Schwarz. Vier Teams in Gelb-Schwarz, ist ja übel. Ich sag Montemasson Chambéry. Einfach um konträr zu sein.
In den Farben gibt. Nee, in der Sache getrennt, in der Farben vereint. In dem Falle.
Weiß doch, Chambéry ist auch Gelb-Schwarz.
Ist ja auch Gelb-Schwarz, ja.
Rote Trikots, aber. Vielleicht ist es auch mittlerweile nur noch das Auswärtstrikot, dass sie noch rot spielen oder Sondertrikot oder so. In Farben von Savoyen. Auch tatsächlich finde ich ja immer spannend, jetzt wieder Podcast fremd, aber so eine der Unabhängigkeitsbewegungen, von der man, glaube ich, europaweit gesehen am wenigsten hört, aber die sind ja richtig wild drauf. Also die machen ihre eigenen Führerscheine und tackern ihre eigenen Kennzeichen an die Autos und das ist ja teilweise richtig wild, was die machen. Und eine der Grenzstreitigkeiten, von der man am wenigsten hört, denn der Mont Blanc ist ja tatsächlich zwischen Frankreich und Italien immer noch territorial umstritten.
Wirklich?
Ja, da ist man sich sehr, sehr einig. Italien sagt nämlich, dass der Mont Blanc, die Spitze müsste geteilt sein, zur Hälfte zu Italien gehört, während Frankreich sagt, nein, der gesamte Mont Blanc gehört natürlich zu Frankreich. Aber ja, das ist tatsächlich ein Grenzkonflikt, der immer noch schwelt und immer mal wieder zu diplomatischen Querelen vor allem im Wintertourismus logischerweise führt. Man soll ja nicht sagen, dass ihr bei diesem Podcast nichts lernt.
Jetzt habe ich wirklich was gelernt. Danke, Marc.
Immer gerne. Wenn es um obskure Unabhängigkeitskämpfe geht, dann bin ich dabei. Wenn du noch was zum savoyardischen Steuerbetrug wissen möchtest, kann ich dazu natürlich auch mitteilen.
Sonderfolge.
Das ist ein Thema für eine andere Folge, wobei es tatsächlich spannend ist. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, es geht um Käse. Aber wisst ihr auch, was Käse ist? Wir haben das Ende dieser Folge erreicht. Das tut mir sehr, sehr leid. Nächste Saison wollte ich schon sagen. Nächste
Nächste
Folge.
Woche.
Nächste Folge reden wir über die Pro de Deux, die beste Liga der Welt. Also unbedingt einschalten und zuhören. Und ansonsten würde ich aber an dieser Stelle sagen, entlassen wir euch in eure Woche. Und Fragen, Anmerkungen könnt ihr uns natürlich gerne auf Instagram schicken. Über RugbyPod. Ich versuche alles zu lesen. Bin aktuell mit meinem Lizenzkurs ein wenig eingebunden mental. Aber ich versuche drauf zu schauen. Und auch wenn ich nicht antworte, kann ich zumindest versprechen, dass wir in der nächsten Woche drüber reden. Ja, eigentlich war es das. Habt einen schönen Abend und bis dahin. Tschüss.
Ein kostenloses Rockfestival. 300.000 Zuschauer, die Rolling Stones auf der Bühne. Und direkt davor stirbt ein 18-jähriger Mann. Tatort Musik rekonstruiert den Fall Altamont Speedway Konzert. Die Stones, die Hells Angels, Meredith Hunter und ein Konzert, das zum Tatort wurde. Altamont gilt bis heute als der Tag, an dem die Hippie-Bewegung starb. Aber stimmt das wirklich? Oder wurde aus einer tödlichen Gewalttat erst später ein Mythos? Die neue Folge von Tatort Musik. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.